Premiere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht, immer die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Ziehen wir heute vielleicht ein bisschen schneller durch, denn ja, geht ja Schlag auf Schlag jetzt aktuell in den Playoffs. Aber ihr wisst das, alle, die bei Steady mit dabei sind, steady.de/bissl Hockey, die bekommen natürlich auch die 10 Minuten Eishockey in den nächsten Tagen immer wieder, wissen da also, was in den Playoffs passiert in den deutschen und internationalen Ligen. Und ihr bekommt natürlich auch die drei Gedanken zum Playoff-Spieltag. Also es lohnt sich aktuell ganz besonders über Steady ein Abo abzuschließen. steady.de/bissl Hockey. Heute also die Tops und Flops. Ich bin ausnahmsweise alleine und wir haben uns gedacht, in der DEL machen wir zu jeder Serie mal einen Top mindestens und einen Flop. Fangen wir mit Straubing gegen Berlin an. Da führt der Berlin mit 2-1 und natürlich ist top die Reaktion des deutschen Meisters auf das Straubinger Tempo. Wir erinnern dran, in Spiel 1 beim 1-5 sind sie oft überlaufen worden. Seitdem haben sie nur 3 weitere Gegentore kassiert und eins davon auch in Unterzahl, also nur 2 im 5 gegen 5. Man sieht also, dass sie in Berlin schon wissen, was sie tun in den Playoffs. Und andersrum natürlich bei den Straubing Tigers. Floppt die Offensive jetzt in den letzten beiden Spielen und da wollen wir aufs Powerplay schauen, was wir auch in den drei Gedanken ja schon getan haben. Nur ein Tor in 11 Situationen, das ist eine einstellige Quote, etwas mehr als 9%. Und da muss man an 2023/24 erinnern. In den letzten beiden Jahren sind die Straubing Tigers ja jeweils gegen Berlin ausgeschieden in den Playoffs, jeweils mit 1-4. Letztes Jahr im Viertelfinale, 2023/24 im Halbfinale. Und da war die Serie zwar eben auch 1-4, aber die Ergebnisse waren alle knapp. Also 3 der 4 Niederlagen waren mit einem Tor Abstand, eine Niederlage mit 2 Toren Abstand. Verlängerungen waren da mit dabei, aber auch da das Powerplay schon ein Problem. Es war nämlich nur ein Tor in 20 Situationen, also 5%. Und das ist aktuell echt ein bisschen komisch bei den Straubing Tigers, weil sie hinten raus in der Hauptrunde wirklich einen Top-Powerplay gehabt haben. Also über die komplette Saison das drittbeste und dann nach der Olympiapause in den 8 Spielen ein Powerplay-Tor pro Spiel und die beste Quote, über 30%. Und dieses Powerplay ist jetzt eigentlich nicht mehr existent. Okay, jetzt in Spiel 3 hat Marcel Brandt getroffen in Überzahl zum 2-2, war aber bis jetzt das einzige Powerplay-Tor. Und man muss auch sagen, ein weiteres Flop bei den Straubing Tigers, dass sie in der Defensive vor dem Tor nicht richtig abräumen. Und es hat mehrere Gegentore jetzt gegeben zuletzt, weil eben Berliner vor Haukeland stehen und dem die Sicht nehmen. Nächste Serie. Ingolstadt gegen München. 2-1-Führung für München. Top, müssen wir da sagen, Münchens Offensive. Ne? 16 Tore, 5 Powerplay-Tore, jeweils der Bestwert. Jetzt im Viertelfinale 8 verschiedene Torschützen. 16 Spieler mit mindestens einem Punkt pro Spiel. 16 Spieler mit mindestens einem Punkt schon, also mit einem Scorerpunkt und 8 Spieler mit mindestens einem Punkt pro Spiel, so ist es richtig. Und bei diesen 8 Spielern, da kann eben dann sonst nur Mannheim mithalten und dann haben sie mit Tobi Rieder und Ryan Murphy ja sogar 2 Spieler mit 2 Punkten pro Spiel, die sie also jetzt schon 6 Punkte gemacht haben in diesen Playoffs. Und top natürlich Simon Wolf, der jetzt in den letzten beiden Spielen ja zwischen den Pfosten war und in seinem ersten Playoff-Spiel als Profi gleich mal 95,5% gehalten hat und ja, jetzt über 2 Spiele ist es dann eine Fangquote, die unwesentlich schlechter ist mit 94,64%. Also das ist schon sehr, sehr gut und dazu ja eben dann nur 3 Gegentore kassiert in diesen beiden Spielen. Flop dagegen auf Ingolstädter Seite das Torwartspiel. Devin Williams hat eine Quote von 86,6%. Brad Brochure sogar 79,17%. Insgesamt nur. Die Frage ist, wer steht in Spiel 4 zwischen den Pfosten? Man muss sagen, insgesamt auch die Defensive nicht gut. Und da setzt es eben dann jetzt schon 16 Gegentore in 3 Spielen, also über 5 pro Spiel. Nächste Serie, Köln gegen Schwenningen. Das kann ein Sweep werden, 3-0-Führung. Für die Kölner Haie. Top aus Kölner Sicht, dass sie die Spiele gewinnen, dass sie also einen Weg finden, die Spiele zu gewinnen. Bis jetzt von der Spielweise her nicht überragend, aber es ist ausreichend. Sie schießen immer zum richtigen Zeitpunkt. Die Tore lassen sich auch durch Gegentore jetzt in dem letzten Spiel vom frühen 0-1 nicht nervös machen. Und natürlich Juvonen wieder 93% gehalten. Insgesamt 94,5% die Fangquote und nur 1,33 Gegentore pro Spiel. Auf der anderen Seite Schwenningen nur mit einer Schussquote von 5,5%. Also sie haben Chancen, machen aber zu wenig draus. Und das muss man auch sagen, geben zu wenige Schüsse aus dem Slot ab. Nur 18 Slotschüsse in den drei Spielen und deswegen der 0-3 Rückstand für die Schwenninger Wild Wings. Genau gleich steht es in der Serie Mannheim gegen Bremerhaven, 3-0 für Mannheim. Und die Mannheimer sind enorm effizient. Jetzt im letzten Spiel 4 Tore mit den ersten 7 Schüssen. Und auch da schauen wir insgesamt auf die Offensive. 11 verschiedene Torschützen, 12 Spieler mit mindestens 2 Punkten. Von den Feldspielern hat nur Leon Gawanke noch gar nicht gewonnen. Und das Torwartduell geht klar an den Ex-Bremerhavener, an Maximilian Franzreb. 2,3 Gegentore pro Spiel und 91,6% Fangquote. Auf der anderen Seite Gudlewskis 80,8% Fangquote und 6,3 Gegentore pro Spiel. Und jetzt in der letzten Partie schon nach 9 Minuten und 4 Toren bei nur 7 Schüssen auf sein Tor rausgegangen. Also er ist aktuell neben der Spur. Man muss sagen, dass Urbas am Sonntag jetzt wieder mit dabei war. Aber der hat auch selber gesagt, dass es zu wenig war. Also könnte vielleicht dann am Dienstag schon drüber sprechen, dass es vorbei ist mit den Fishtown Penguins in dieser Saison. Können wir vielleicht auch nochmal auf Spiel 2 zurückblicken, wo es am engsten war, wo es dieses Gegentor dann in Unterzahl gegeben hat in der Verlängerung. Das haben wir auch in den drei Gedanken zum Playoff-Spieltag thematisiert. In der Summe war das unglücklich, weil Plachter halt zweimal selber gearbeitet hat und es dann die Strafe für die Bremerhavener gab. Ganz strikt gesehen kann man das jeweils so nicht pfeifen und so pfeifen. Dann kam natürlich noch dieses Icing, das ja keins war, dann in Unterzahl mit dazu. Also insgesamt natürlich auch aus Bremerhavener Sicht dieses Gegentor und die Niederlage dann hinten raus mehr als unglücklich unter dem Strich. Aber die Mannheimer Führung in der Serie in Ordnung. Das sind also die 4 Serien in der DEL. Dann schauen wir auf die DEL2 und gratulieren Kassel zum Einzug ins Halbfinale. Sie sind durch. Serie 4-2 gewonnen. Am Wochenende zweimal 3-2 gewonnen. Und was man auch sagen kann, da stimmt es auch in der Tiefe des Kaders. 11 verschiedene Torschützen für die Kassel Huskies. Regensburg ist ebenfalls durch. Kann sowohl wilde Spiele mit vielen Toren gewinnen, wie am Freitag 6-5, aber auch torarme Spiele, wie am Sonntag. Da gab es ein 2-1. Das war gleichzeitig der erste Heimsieg dieser Serie, der dann das Ganze entscheidet. Bryce Kindorp mit dem Tor in der Verlängerung und Neffin mit 35 von 36 gehaltenen Schüssen im 6. Spiel. Jetzt geht es im Halbfinale gegen Krefeld und da muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, der Flop ist Rosenheim, die ausgeschieden sind nach der Hauptrunde. Hat es so ausgesehen, dass da mehr drin ist, aber defensiv waren sie zu anfällig. 22 Gegentore in den 6 Spielen jetzt im Viertelfinale gegen Regensburg. Dann haben wir noch eine Serie, die tatsächlich ins 7. Spiel geht, nämlich Ravensburg gegen Bietigheim. 2 Heimsiege am Wochenende, steht also jetzt 3-3. In jedem Spiel mindestens 7 Tore, also auch diese Serie ist ziemlich wild. Am Sonntag hat Bietigheim 3 Rückstände aufgeholt, Cole Fornstedt weiter überragend, Hattrick am Sonntag, auch das Siegtor dann in der Verlängerung gemacht. Insgesamt 17 Punkte in den Playoffs, nur ein Spiel mit weniger als 3 Punkten und 12 Spiele in Serie mit mindestens einem Scorerpunkt, also der läuft heiß. Und bei Ravensburg, Robbie Sarnik, jetzt mit 104 Punkten All-Time-Topscorer in den Playoffs, hat er McKnight überholt, der hatte 102 Punkte. Sarnik ist vorbeigezogen, spielt er die 9. Saison in der DEL2, bis auf einmal 1920, die Corona-Saison, als es gar keine Playoffs gab. Damals war er in Landshut, sonst immer Playoffs gespielt. 22-23, ja, mit 31 Punkten und 17 Toren in 17 Playoff-Spielen. Damals Ravensburg zur Meisterschaft geführt, also ein Tor pro Spiel und fast 2 Punkte pro Spiel. Und jetzt also Sarnik Playoff Topscorer in der Geschichte der DL2. Mal schauen, ob noch in dieser Saison weitere Partien mit dazukommen. Und dann schauen wir auf die Playdowns. Weiden ist wieder in der Spur. Beide Spiele am Wochenende gewonnen. 3-2 und 3-1. Heißt also 3-0 in der Serie. Der 20 Jahre alte Paul Vinzenz mit einem Tor und 2 Vorlagen am Wochenende. Das alles top. Auf der anderen Seite Flop. Kaufbeuren, es sieht nach Abstieg aus, wieder liegen sie in der Serie 0-3 zurück, haben jetzt alle 5 Playdown-Spiele verloren und dabei nur einmal mehr als 2 Tore geschossen, insgesamt nur 9 Tore. Das ist die DL2, geht natürlich weiter in den nächsten Tagen, wir erzählen euch, wie es aussieht in den 10 Minuten Eishockey. In der Oberliga gab es 3 eindeutige Serien und 2 davon sogar mit einem Sweep. Eine läuft noch. Tilburg gegen Tölz 4-0, Memmingen gegen Hannover Indians 4-0. Also die beiden Mannschaften im Halbfinale genauso wie Deckendorf. Da gab es ein 4-1 gegen Duisburg. Und dann haben wir noch Hannover Scorpions gegen Selb. Da steht es 3-2 und Spiel 5 war sehr knapp. 5-4 nach Verlängerung für Hannover. Diese Serie geht also noch weiter. 3 der 4 Halbfinalisten stehen mit Tilburg, Memmingen und Deckendorf schon fest. In der DNL führen die Jungen Adler Mannheim mit 2-0 gegen den EHC Ingolstadt. Sind also nur einen Sieg noch von der nächsten Meisterschaft entfernt, können die nächstes Wochenende in Ingolstadt klar machen. 4-1 und 2-1 die beiden Siege in den ersten beiden Finalspielen. Allerdings ist im zweiten Spiel Max Kaltsche, nachdem er ein Tor geschossen hatte, das Tor zum Ausgleich zum 1-1, wegen eines Checks gegen Kopf und Nacken mit einer Matchstrafe raus. Also das auch ein Flop in dieser Serie. Bei den Frauen in der DFEL. Gratulation nach Memmingen. Zum 4. Mal in Serie sind sie Meister geworden. Playoff bzw. Final MVP Ronja Haag bei den Memmingerinnen, die ja einen Großteil der Nationalmannschaft stellen. Und Flop muss man trotzdem dann auch sagen. Es waren nur 3 Finalspiele und so wirklich die Konkurrenz. Klar, Berlin hat immer mal wieder zurückgeschlagen, aber war dann doch eine deutliche Geschichte für die Memmingerinnen. Also, dass die Nationalspielerinnen geballt in Memmingen spielen, ist dann natürlich gut für die Eingespieltheit, für die Spannung in der Liga eher weniger. Was ist die Lösung? Ja, eine größere Liga, mehr DL-Clubs, die sich da auch engagieren. Oder vielleicht auch so eine multinationale Liga. Also warum sollen nicht alle deutschen Nationalspielerinnen, die in Deutschland spielen, nach Memmingen gehen und die dann in der Schweiz mitspielen? Das ist nur so eine Idee. Wird den DEB sicherlich nicht gefallen, diese Idee. Aber grundsätzlich, wenn sich das eh schon so bald bei Memmingen und wenn Memmingen auch von den DFL-Clubs dann auch am nächsten an der Schweiz ist, wäre das vielleicht auch mal eine Option. Ich weiß nicht, ob darüber nachgedacht wird. Wir bleiben bei den Frauen und gehen, wie der Kollege Schwicker hat gesagt, in die PWHL. Da hat Aaron Frankel einen neuen Shutout-Rekord aufgestellt. 3 Spiele in Serie ohne Gegentor, also 180 Minuten und insgesamt Boston. 4 Siege in Folge mit insgesamt nur 2 Gegentoren, Tabellenführer. Und Montreal ist auch top, gewinnt beide Spiele am Wochenende 3-0 gegen Minnesota und 3-1 gegen New York. Nach Europa, kurz zumindest. Top ist da, dass es in Tschechien im Viertelfinale 2x Spiel 7 gibt, nämlich heute Abend zwischen dem HC Pilsen und Sparta Prag und morgen dann zwischen Liberec und Karlovy Vary, also Karlsbad. Dagegen Chinitz und Pardubice schon im Halbfinale, warten also auf ihre Gegner. Wir schauen dann morgen intensiver auf Europa. Eine Sache haben wir aber noch, auf die uns Andreas hingewiesen hat. Denn der EHC Neuwied ist zum 2. Mal in Serie Meister der Central European Hockey League. Die hieß ja bis 2024 Bene League, aber weil dann erst 2 deutsche Mannschaften mit der EG Dietz Limburg und eben dem EHC Neuwied drin waren und jetzt noch eine deutsche Mannschaft mit dem EHC Neuwied, ist es eben jetzt die Central European Hockey League, in der sonst da eben Mannschaften aus Belgien und der Niederlande spielen. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Die nordrhein-westfälischen Vereine der Regionalliga West hatten ja beschlossen, dass sie keine Mannschaften außerhalb NRWs zum Spielbetrieb zulassen. Und zu dieser Saison hat der Verband wieder Vereine von außerhalb von NRW zugelassen, deswegen eben die EG Dietz Limburg wieder in der Regionalliga West, aber der EHC Neuwied spielt weiter in der Central European Hockey League und hat sich da die Meisterschaft gesichert. Rüber in die NHL. Top, da auf jeden Fall Moritz Seider. Der hat einen neuen Punkterekord für deutsche Verteidiger aufgestellt, passenderweise in seinem 400. Spiel den 51. Punkt in dieser Saison. Und er selber hatte ja schon mal 50 Punkte, Christian Ehrhoff hatte schon mal 50 Punkte, aber 51, also über 50 Punkte, das hat keiner geschafft. Moritz Seider hält jetzt den Punkterekord für deutsche Verteidiger. Die Dallas Stars haben zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte 2 Spieler mit mindestens 40 Toren, nämlich deren Robertson und Johnston. Auch das auf jeden Fall ein Top. Genauso wie die Edmonton Oilers, die wieder gewinnen mit 3 Siegen in Serie, die Oilers. Und Connor McDavid in diesen 3 Spielen 4 Tore, 4 Vorlagen, also schlanke, knappe 3 Punkte pro Spiel in Abwesenheit von Leon Draisaitl. Die St. Louis Blues holen wieder auf. 4 Siege in Serien, noch 4 Punkte Rückstand auf die Playoffs. Auch das auf jeden Fall ein Top in der NHL, die sich ja zuspitzt. Und Florida auf der anderen Seite, da sind wir bei einem Flop, ist wohl endgültig raus im Kampf um die Playoffs. Wieder 3 Niederlagen in Serie, 15 Punkte Rückstand bei noch ausbleibenden 9 Spielen. Matthew Tkachuk hat ein schönes Tor geschossen durch die eigenen Beine, also wurde dann sofort wieder Goal of the Year geschrien, aber es bringt aktuell Florida nicht so viel. Der Meister der letzten beiden Jahre, kurz vor dem Aus, vor dem Saisonaus, und das ist dann schon überraschend, weil wir gedacht haben, okay, die schlüpfen schon noch irgendwie rein in die Playoffs und dann sind sie wieder gefährlich. Sieht nicht danach aus. Vancouver und Chicago, da gehen wir ganz ans Tabellenende. Die haben ganz offensichtlich gar keinen Bock mehr, verlieren alles, genauso wie Nashville und Vegas. Und in Vegas gibt es jetzt einen neuen Trainer. Bruce Cassidy ist raus, John Tortorella ist da. Man muss aber sagen, dass es bei den Vegas Golden Knights zuletzt sicherlich nicht gut gelaufen ist, aber es liegt vor allem daran, dass sie zu wenig aus ihren Chancen gemacht haben. Also die Expected Goals sehen eigentlich gut aus, Werte wie PDO eher nicht. Insofern ist es vielleicht ein bisschen ein komischer Move. Man muss aber auch sagen, dass für so etwas Vegas ja bekannt ist. Jetzt soll es John Tortorella mal wieder richten, der Friedhelm Funkel der NHL, so habe ich zumindest in der Bissl-Hockey-Fankurve aufgeschnappt. Also dann eher doch Feuerwehrmann, kann eine Mannschaft weiterentwickeln? Das ist die große Frage, die ich jetzt nicht beantworten will. Das werden wir sehen. Schauen wir noch ein paar Tops. Cale Makar mit seinem 500. Punkt, viertschnellster Verteidiger der NHL-Geschichte. Also am viertschnellsten hat er diesen Wert erreicht. Montreal mit einer tollen Siegesserie. 5 glatte Siege in Folge. Zuletzt 3-mal nur 1 Gegentor. Cole Caulfield trifft und trifft und trifft. Jetzt hat er 46 Saisontore. Kann vielleicht sogar noch die 50 knacken. Lane Hudson mit seinem 30. Multi-Assist-Spiel und er hat nur 157 Spiele dafür gebraucht. Das ist ein NHL-Rekord für Verteidiger, also läuft bei den Montreal Canadiens. Genauso bei den Boston Bruins, wenn wir in der gleichen Division bleiben, 3-mal in Folge gewonnen. 6 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz sieht nach einer sehr erfolgreichen Saison für Marco Sturm in seiner Debütsaison aus. Und ein Lebenszeichen gibt's von den New York Rangers. 6-1 gegen Chicago, 3-1 gegen die Florida Panthers. Ja, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, dass es bei denen nicht so wirklich läuft. Und was haben wir sonst noch? Luc Tardif tritt nicht mehr als IIHF-Präsident an. Da reden wir dann in den nächsten Tagen mal etwas ausführlicher drüber. Auch in der AHL gibt es noch eine Nachricht aus deutscher Sicht. Wojtek Stachowiak hat seine ersten Spiele nach seiner Verletzung gemacht für die Grand Rapids Griffins, zu denen er getradet worden ist. Das erste Spiel ohne Punkt, dann 1 Tor und 2 Vorlagen, dann 1 Assist, also 4 Punkte nach den ersten 3 Spielen. Und Bill Riley ist gestorben, hat in den 70er Jahren für Washington und für Winnipeg gespielt und deswegen eine besondere Person, weil er erst der 3. schwarze NHL-Spieler war und der 1. schwarze aus Nova Scotia. Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Nochmal der Hinweis: Dienstag dann vor allem europäische Ligen natürlich wieder einstimmen auf die DEL-Playoffs und natürlich auch die Playoffs in DEL2 und in der Oberliga und so weiter. Was halt alles passiert im deutschen und auch im internationalen Eishockey. Jeden Tag der Blick auch in die NHL in den 10 Minuten Eishockey. Also geht auf steady.de/bisselhockey und schließt da ein Probeabo ab. Könnt ihr also auch 30 Tage testen. Und wie gesagt nochmal, wenn ihr dabei Steady mit dabei seid, dann kriegt ihr auch die 3 Gedanken zu jedem Playoff-Spieltag in der DL. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Und ganz besondere Grüße natürlich an Bernd Schwickerath.